Haggai Kapitel 1, die Verse 7 bis 15. Und da heißt es: So spricht der Herr der Heerscharen: Achtet genau auf eure Wege, geht auf den Berg und holet Holz und bauet das Haus. Das wird mir gefallen und mir zur Ehre gereichen, spricht der Herr. Ihr erwartet viel, aber es ward wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? Spricht der Herr der Heerscharen. Um meines Hauses willen, das Wüste liegt, während jeder von euch seinem Hause zuläuft. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde ihren Ertrag. Und ich habe die Dürre gerufen ins Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da horchten Serubabel, der Sohn Sealtiels, und Joshua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester, und alles übrige Volk auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrage des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Sealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Joshuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters, auch den Geist des ganzen übrigen Volkes, da sie kamen und ihre Arbeit am Hause des Herrn, der Heerscharen ihres Gottes, in Angriff nahmen, am 24. Tage des 6. Monats im 2. Jahre des Königs Darius. Unser heutiges Thema lautet aus Vers 13 heraus: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Eine ganz entscheidende Stelle und auch sehr wichtig für uns. Wenn wir uns da hineindenken in das Buch Haggai, ich weiß nicht, ob da alle so richtig zurechtkommen, in welcher Zeit man sich da befindet und in welcher Situation. Wir haben uns letzte Mal schon ein Stück weit damit befasst. Diejenigen, wo beim Buch Esra mit dabei waren, die kommen vielleicht auch eher ein bisschen damit zurecht, das alles einzuordnen. Jedenfalls wurde das Volk Israel, das Nordreich zuerst und später das Südreich, in Gefangenschaft verschleppt, das Nordreich nach Assyrien, das Südreich nach Babylon. Und Jeremia hat es angekündigt, die Gefangenschaft soll 70 Jahre dauern. Eine schlimme Sache. Doch bereits nach 68 Jahren hat Gott, der Herr, schon die Ersten aus der Gefangenschaft zurückkehren lassen. Und zwar waren das Leute aus dem Südreich, die in Babylon gefangen waren, die aber damals nicht mehr unter babylonischer Gefangenschaft waren, sondern es war bereits persische Gefangenschaft, weil die Perser dann die Babylonier erobert hatten. Und somit waren sie jetzt unter persischer Herrschaft. Und es ist ganz interessant, dass unter dem Befehl des persischen Königs damals die jüdischen Menschen wieder in ihre Heimat zurückkehren durften. Ja, sogar ein Aufruf durch die jüdischen Menschen ging: Wer heimkehren will, der darf heimkehren. Sicherlich war das schon in vielen Fällen die zweite Generation. Und zunächst waren 50.000 Menschen bereit, heimzukehren ins Land Judäa und nach Jerusalem. Aber sie sollten nicht so ganz uneigennützig heimkehren, denn sie hatten von diesem König Kores oder Kyros, wie es an anderen Stellen heißt, sie hatten einen großen Auftrag bekommen. Was war das für ein Auftrag? Sie sollten an erster Stelle heimkehren, um das Haus ihres Gottes wieder aufzubauen, nämlich den Tempel in Jerusalem. Wer möchte, kann gerne kurz das Buch Esra aufschlagen. Können wir kurz in Kapitel 1 nochmal lesen. Esra, Hiob, Psalmen, Sprüche, Nehemia, Esra. Esra, Nehemia, so rum, ja. Das kommt Esra. Esra, Kapitel 1. Da lesen wir von diesem Aufruf. Nämlich, im ersten Jahre Chores des Königs von Persien. Ganz interessant hier im Buche Esra, wo es hier heißt in Vers 1, Esra Kapitel 1, Vers 1 und dann folgende. Im ersten Jahre Chores des Königs von Persien, damit erfüllt wurde das durch den Mund Jeremias geredete Wort des Herrn. Also das, was Jeremia längst voraus prophezeit hatte, sollte sich jetzt erfüllen. Da erweckte der Herr den Geist des Chores oder dieses Kyrios des Königs von Persien, so dass er durch sein ganzes Königreich ausrufen und schriftlich bekannt machen ließ. So spricht Chores, der König von Persien: Der Gott des Himmels hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Und jetzt der Aufruf in Vers 3: Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf gen Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist der Gott zu Jerusalem. Wer noch übrig ist an allen Orten, wo er als Fremdling weilt, dem sollen die Leute seines Ortes helfen mit Silber, Gold und Farnes und Vieh, nebst freiwilligen Gaben für das Haus Gottes zu Jerusalem. Ein ganz gewaltiger Aufruf, ein Aufruf dieses persischen Königs. Ein großes Edikt, das er herausgegeben hat. Die jüdischen Menschen dürfen jetzt nach ca. 68 Jahren Gefangenschaft wieder nach Hause. Und ganz interessant, genau 70 Jahre nach der ersten Wegführung des Südreiches wurde in Jerusalem wieder mit dem Wiederaufbau des Tempels begonnen. Und jetzt die große Frage am Anfang dieser Predigt: Wer hat denn das in Bewegung gesetzt? Wie kam es denn dazu? Wer hat diese ganze Sache in Bewegung gebracht? Wer hat es denn dem persischen König Chores aufs Herz gelegt, dass die jüdischen Menschen wieder in ihre Heimat gehen sollen? Wer hat es diesem Mann aufs Herz gelegt, dass das Haus Gottes in Jerusalem wieder erbaut werden soll? In Esra 1, Vers 1 bekommen wir die Antwort. Da erweckte der Herr, also der lebendige Gott, der Gott Israels, den Geist des Chores, dieses Königs von Persien. Es war der Herr. Der Herr ist es. Und der Herr war es, der solches in Bewegung gebracht hat. Und da können wir heute noch darüber staunen, wie Gott Herzen auch von Regenten bewegen kann. Wie groß unser Herr und Gott ist, dass sein Rat, seine Prophetien, ja seine Verheißungen überhaupt zustande kommen. Und wie groß er ist, um selbst Herzen von Regenten und Königen zu leiten. Wir können den Spruch aus, oder den Vers aus, Sprüche 21, Vers 1. Gleich Wasserbächen ist des Königs Herz in der Hand des Herrn. In der Hand des Herrn ist des Königs Herz wie Wasserbäche. Und er, der Herr, leitet es, wohin er will. Gott kann die Herzen leiten. Vielleicht glaubst du das nicht immer so richtig, aber Gott kann das auch heute noch genauso tun, und er tut es auch. Und er vermag sogar heute deine und meine geringen Gebete für manchen Regenten, für manchen, der in der Obrigkeit in der Verantwortung sitzt, mag er durch deine und meine geringen Gebete leiten. Er vermag die Herzen zu leiten wie Wasserbäche. Wohin er, also Gott, es will. Und das sollte uns auch viel Mut machen, um immer wieder auch für unsere Obrigkeit und für die Regierenden zu beten. Denn was willst du tun, auch wenn dir vielleicht manches nicht gefällt, auch in unserer Regierung oder in anderen Ländern? Was willst du tun? Du sollst das in Gebrauch nehmen, was Gott dich anweist. Und das ist an erster Stelle Gebet für die Obrigkeit. Und der Obrigkeit untertan sein, wie es sein Wort sagt. Und dann haben wir schon einen ganz großen Teil erfüllt. Natürlich kommt dann noch hinzu, der Stadt Bestes zu suchen, auch Verantwortung überzunehmen, wo es vielleicht möglich ist, nicht alles einfach anderen überlassen und den Glauben zu leben. Kommen wir jetzt wieder nach Jerusalem. Zwei Jahre nach dem Edikt des Königs Kores waren die jüdischen Menschen wieder in Jerusalem, ca. 50.000, und hatten mit dem Wiederaufbau des Tempels begonnen. Das Werk des Herrn nahm seinen Lauf. Das Werk des Herrn hatte begonnen. Und das Volk war jetzt fleißig am Werk seines Hauses, am Tempel. Das lesen wir alles im Buch Esra, da können wir jetzt nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Doch wie wir wissen, wenn Gottes Werk dabei ist, ja, sich zu vervielfältigen, sich aufzurichten, da hat immer jemand etwas dagegen. Ist dir das bewusst? Wenn Gottes Wille ausgeführt wird und wenn es an Fahrtwind zunimmt, dann ist da immer jemand, der etwas dagegen hat. Und ihr wisst, wen ich meine. Ja, es ist niemand anders als der altböse Feind, der Gegenspieler Gottes. Satan hat immer etwas dagegen. Wenn Gottes Werk getan wird, wenn Gottes Werk aufgerichtet wird, wenn das Werk des Herrn bewegt wird, ja, und vielleicht sogar eine Festung, ein Haus des Herrn entstehen will. Hast du dich nicht auch schon manches Mal gewundert, wenn du dich gerade auch für den Herrn eingesetzt hast, vielleicht auch für Gemeinde, für sein Haus, für sein Werk, manchmal alles plötzlich so zäh vorangeht. Du hast gedacht, du erntest Segen, dabei hast du Widerstand geerntet. Du hast gedacht, es geht alles so gut, dabei bist du in Anfechtungen geraten. Oder da hat man sich vielleicht evangelistisch bemüht oder möchte sich evangelistisch in Bewegung setzen, vielleicht ganz persönlich mit irgendwelchen Personen und Menschen ins Gespräch und Kontakt kommen oder auch als Gemeinde eine evangelistische Veranstaltung machen, vielleicht auch einen Büchertisch oder sonst etwas, und du wunderst dich, was auf einmal wieder alles los ist. Es einfach nicht so läuft, wie du es mit gutem Willen gedacht hast und auch dem Herrn es hingelegt hast. Wenn man vielleicht durch Schwierigkeiten und Probleme bekommt oder womöglich auch in den eigenen Reihen Probleme bekommt. Vielleicht, wenn du auch Unfrieden bekommst, plötzlich mit eigenen Glaubensgeschwistern. Ja, und wir meinen manches Mal, es müsste alles so homogen verlaufen oder so leicht. Und wir träumen manchmal davon, dass wir uns hier auf der Erde auf neutralem Boden befinden. Doch wir rechnen oft nicht mit der Realität, dass wir uns hier mitten im Feindesland befinden. Und dass hier ein anderer sein Territorium weiter behaupten will, wenn wir versuchen, ihm Land abzugraben. Und natürlich ist das kein anderer als der Teufel, der hier sein Territorium behaupten will. Und wenn wir die Sache des Herrn bewegen wollen, wenn wir uns für den Herrn einsetzen, dann nehmen wir ihm auch Boden weg. Und wir rechnen immer mit dem Sieg des Herrn, sonst würden wir gar nicht vorwärts gehen. Aber da hat der Teufel eben immer etwas dagegen. Darum, lieber Bruder, liebe Schwester, an dieser Stelle kann ich nur dazu aufrufen, vergiss es nicht, dass du dich hier im Feindesgebiet bewegst, jeden Tag. Und Gott hat uns in Epheser 6 auch aufgezeigt, dass wir die Waffenrüstung Gottes in Anspruch nehmen sollen, dass wir die Waffenrüstung Gottes anziehen sollen, ja, am besten täglich. Und warum hat uns Gott solche Aufforderungen gegeben in Epheser 6? Warum gibt er uns Anleitung zur Waffenrüstung? Damit wir sie anziehen und damit wir durch diese Rüstung gewappnet sind gegen den altbösen Feind und damit wir im Kampf bestehen können. Denn der Sieg, der liegt ja nicht in dir, der liegt auch nicht in mir, der liegt nicht in uns, sondern in wem? Der Sieg liegt allein in unserem Herrn Jesus Christus, der den Sieg ein für alle Mal am Kreuz vollbracht hat und am Kreuz auch der altbösen Schlange, dem altbösen Feind, bereits den Kopf zertreten hat. Wir haben es mit einem besiegten Feind zu tun. Doch er darf immer wieder noch sein böses Werk tun. Gott lässt es noch zu. Nun, die jüdischen Menschen hatten mit großem Elan und Tatkraft den Wiederaufbau des Tempels gestartet. Doch der Feind hat eben nicht lange auf sich warten lassen. Und zunächst kamen Einschüchterungen auf die jüdischen Menschen zu, dann sogar Drohungen und ganz böse Dinge, so dass der Wiederaufbau des Tempels letztendlich tatsächlich zum Stillstand kam. Ja, er kam aber nicht nur eine kurze Zeit zum Stillstand, sondern das Werkzeug wurde ca. 16 Jahre aus der Hand gelegt. Ja, wenn so viele Angriffe kommen und es so schwer ist, dieses Haus aufzubauen, dann lassen wir es, sonst kriegt man da noch mehr Probleme mit den Feinden. Dann nehmen die uns womöglich wieder ein und verschleppen uns und was weiß ich, was da alles dann für ein Gebilde aufgeblasen wurde. Weil der Feind, der bringt es ja oft fertig, auch bei uns oft dann Gebilde aufzublähen, dass wir denken, es geht nicht mehr weiter und wir müssen abhauen oder irgendwas. Wir haben keine Chance mehr zu überleben überhaupt oder auch als Gemeinde. Ja, lassen wir diese Sache lieber. Hauen wir lieber ab. Oder kümmern wir uns jetzt lieber um unsere eigenen Dinge. Nach anfänglichen Widerständen hatte sich das Volk über 16 Jahre dann mit einer, ja, man kann sagen, einer Ausrede zufrieden gegeben. Natürlich war das vielleicht anfangs sogar auch gerechtfertigt. Sie haben einfach gesagt, hey Leute, die Zeit ist noch nicht gekommen, dieses Haus zu bauen. Die Zeit ist noch nicht gekommen, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Sonst würden wir diese Widerstände nicht erleben. Können wir in Haggai 1, Vers 2 nachlesen. Aber wir können fest davon ausgehen, dass es eben nicht gerechtfertigt war, mit dieser Argumentation 16 Jahre zu leben. Die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und wie schnell sind auch wir dabei, wenn manches im geistlichen Leben nicht so richtig vorwärts geht oder es vielleicht auch in der Gemeinde nicht so richtig vorwärts geht und da haben wir auch schon viele Widerstände erlebt, dass wir dann sagen, ja, scheinbar ist die Zeit noch nicht gekommen. Vielleicht ist es in 10 Jahren soweit. Vielleicht sollen dann andere weiterbauen. Aber für uns ist es scheinbar nicht dran. Oder wir haben vielleicht auch schon lange Dinge erkannt, die wir tun sollten, die der Herr von uns will. Vielleicht auch von dir ganz persönlich, dass du Schritte tun sollst. Und wir denken, ja, vielleicht machen wir das dann irgendwann, aber jetzt gerade ist es nicht dran. Und wir schieben die Dinge vor uns her, wir zögern es hinaus, ja, wir haben uns damit zufrieden gegeben. Die Zeit ist noch nicht dafür gekommen. Ja, und der Herr steht immer da und sagt, du solltest es tun, die Zeit ist da. Und du sagst, ach nee, das ist später, irgendwann dran, aber jetzt doch nicht, ich habe keine Zeit. Mir persönlich geht es manchmal auch so, wenn vielleicht Dinge dran sind, die man wieder anschieben müsste. Vielleicht Dinge wieder, die man bewegen müsste, auch in der Gemeinde. Vielleicht auch mal wieder was Größeres machen, zum Beispiel auch mit Evangelisation. Ja, aber es ist nicht nur Evangelisation dran, sind auch viele andere Dinge dran. Und wie schnell sagt man dann, ja, man sollte es vielleicht mal wieder tun, man sollte es bewegen, man sollte es neu angehen, aber ja, die Zeit ist jetzt gerade noch nicht so richtig dran. Und dann schaut man vielleicht auf die Situation, dass auch vieles mit Finanzen und Kosten verbunden ist. Oder dass wir wenige sind und ja, warten wir mal, bis wir mehr sind und bis die Finanzen besser stehen und dies und jenes. Und wisst ihr was? Man ist nicht bereit, Glaubensschritte zu tun. Und man glaubt nicht, dass der Herr, wenn man Schritte mit ihm tut, die Dinge zustande bringt. Dabei hat man schon vieles erlebt mit dem Herrn. Man sagt einfach, es ist noch nicht dran. Und damit ist man dann zufrieden. Doch es besteht immer die Frage, ob unsere scheinbaren Gründe wirklich vor Gott gerechtfertigt sind. Oder ob es nur fadenscheinige Ausflüchte oder auch Ausreden sind. Und manches Mal auch mit großem Kleinglauben verbunden ist. Mögen wir uns auf Dauer nicht mit irgendwelchen wohlmeinenden Ausreden zufrieden geben. Denn der Herr ist ganz bestimmt auf Dauer nicht mit irgendwelchen Ausreden zufrieden. Denn wir würden letztendlich unseren Herrn und somit auch uns selbst betrügen. Nicht umsonst ermahnt Haggai, der Bote des Herrn, beziehungsweise der Prophet des Herrn, im Buch Haggai ausdrücklich darauf, dass die jüdischen Menschen doch bitte genau auf ihre Wege Acht haben sollen. Und das ist mein erster Punkt, auf den ich heute eingehen möchte. Achtet genau auf eure Wege. Und da lesen wir wieder hier im Buche Haggai, wenn wir wieder auf Haggai zurückblättern, Er hat es schon in Vers 5 gesagt, achtet auf eure Wege, ihr Leute. Doch jetzt hier in Vers 7 wiederholt er es nochmal und sagt es noch präziser. Und sagt hier in Vers 7, so spricht der Herr der Heerscharen, achtet genau auf eure Wege. Wie gesagt, in Vers 5 hat er aufgerufen, achtet auf eure Wege. Und damit hat er gemeint, hey Leute, beobachtet mal euren Wandel. Schau doch mal, wie es bei dir aussieht. Schaut mal, wie es bei euch aussieht. Denn in Vers 6, da hat er schon einiges aufgedeckt. Hat man es auch das letzte Mal schon vor Augen gehalten. Hier spricht er auch den Alltag an und er sagt, hey ihr Leute, ihr sät viel und ihr bringet wenig ein. Ihr esset und werdet doch nicht satt, ihr trinket und habt doch nicht genug, ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in durchlöcherte Beutel. Und liebe Freunde und Geschwister, man meint gerade, dass der Prophet Haggai hier den jüdischen Menschen ein Hamsterrad vor Augen stellt. Sie waren ständig in Aktivismus. Sie waren ständig irgendetwas zu tun. Sie waren immer dran in ihren Beschäftigungen, in ihrem Tun, in ihrem Säen, in ihrem Ernten. Aber irgendwie war es so erschöpfend und es kam nichts Richtiges dabei heraus. Es war so wenig, ja, Segen des Herrn zu finden, so wenig Erfüllung darin. Wie schnell können es auch uns gehen, dass wir immer wieder so in unserem Alltag drin sind, in unserem Aktivismus, in unserem Tun, was wir immer so für uns alle so tun und bewegen. Und es kommt oft so wenig dabei heraus. Vielleicht geht es dir und mir manchmal so persönlich. Persönlich habe ich manchmal schon auch den Eindruck, dass es uns in der Gemeinde gelegentlich auch so geht. Wir bewegen halt irgendetwas, wir tun wieder etwas und wir machen etwas, Aktionismus, aber es kommt so wenig dabei heraus. Und man fragt sich, woran kann das liegen? Ihr säet viel und bringet wenig ein. Ihr esset und werdet doch nicht satt. Ihr trinket und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in durchlöcherte Beutel. Es rieselt also ständig heraus. Woran kann das liegen? Hier im Propheten Haggai sehen wir das eindeutig. Es liegt eindeutig daran, dass der Herr hier seinen Segen entzogen hat. Hast du es auch schon mal zeitweise erfahren, wie es ist, wenn der Herr seinen Segen entzieht? Wie es ist, wenn er seinen Segen zurückhält, ganz persönlich oder auch hier in der Gemeinde, wenn er hier seinen Segen zurückhält? Oh, das sind bittere Zeiten. Das können auch schwere Erfahrungen sein. Wobei wir uns als Kinder Gottes und als neutestamentliche Gemeinde natürlich nie vollständig mit Israel vergleichen dürfen. Wir sind nicht das alttestamentliche Bundesvolk. Wir stehen nicht unter dem Bundesgesetz. Ich kann es immer wieder nur wiederholen. Wir sind unter dem Bund der Gnade. Wir sind aus Gnaden errettet. Und das ist schon ein anderes Verhältnis zu Gott. Und doch stehen wir, auch wenn wir heute seine Kinder sind und auch Gemeinde sind, immer in völliger Abhängigkeit zum Herrn. Ob er sein Werk mit uns tut oder nicht. Und alttestamentlich gesehen, wo wirklich Segen und Fluch stattgefunden hat, dem Herrn gehorsam oder ungehorsam zu sein, da war es natürlich eine totale Katastrophe. Wenn sich das Volk nicht auf den Willen Gottes ausgerichtet hat. Das war eine Katastrophe, wenn Gott seinen Segen zurückgehalten hat. Ja, das war sogar existenziell bedrohlich. Die Lebensexistenz war bedroht. Und mit was hatte das zu tun? Ja, mit nichts anderes als mit dem Wandel des Volkes. Mit dem Wandel des Volkes, mit den Wegen des Volkes. Achtet genau auf eure Wege. Denn damals meinte das Volk, ja, wir haben zwar einen Tempelbau gestartet, Gott hatte unseren guten Willen gesehen und es hat nicht funktioniert, die Angriffe des Feindes waren da, wir sind zurückgehalten worden und dann haben sie gedacht, ja, es ist schon okay, wenn wir daheim bleiben, wenn wir da unsere Häuser bauen, wenn wir uns unseren Häusern zuwenden, unseren Wohnungen, alles schön einrichten und um unser persönliches Leben kümmern. Und wie wir aus Haggai herauslesen können, wurde das sogar teilweise sehr aufwendig gemacht. Wir haben uns das auch das letzte Mal vor Augen gehalten, dass hier von Vertäfelungen gesprochen ist, wird, dass die Häuser vertäfelt waren. Wir wissen nicht genau, ob innen oder außen, aber Vertäfelung ist immer ein gewisser Aufwand und stellt etwas dar. Das war eigentlich damals mehr so für Königspaläste gedacht, Vertäfelungen. Aber wenn das schon jeder in seinem eigenen Haus gemacht hat, boah, da haben die ja quasi sich eingerichtet wie Fürsten und Könige. Und dabei haben sie das völlig außer Acht gelassen. Da liegt das Haus des Herrn in Trümmern. Und sie richten sich ein wie Könige und Fürsten. Das stimmt doch etwas nicht. Das passt doch nicht zusammen. Wenn man an diesen Gott glaubt, und scheinbar waren sie gottesfürchtig, und dann war es ihnen egal, ob das Haus des Herrn in Trümmern liegt. Denn Gott wollte ja von Anfang an, dass sie sein Haus als erstes bauen, seine Sache an die erste Stelle setzen, dachte zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und er wollte ja von Anfang an, bevor sie irgendetwas anderes tun in Jerusalem, in ihrer Mitte sein, in ihrer Mitte präsent sein, und zwar durch sein Haus, durch den Tempel. Wir wissen ja, dass im Allerheiligsten immer die Bundeslade gestanden ist. Und darin wollte Gott eben ja präsent sein. Auch ist das natürlich für unseren Herrn und Gott auch keineswegs egal, wie wir heute handeln und wie wir wandeln. Ob wir unser Leben auf ihn und sein Haus, welches heute die Gemeinde ist, ausrichten, oder ob wir einfach sein Haus und seine Sache einfach links oder rechts liegen lassen. Das ist Gott bei weitem nicht egal. Doch wir erfahren natürlich nicht immer zuerst diese materielle Not, wie das im Alten Testament geschehen ist. Obwohl Gott uns das auch zurückziehen kann oder uns manches ja zurückhalten kann, wenn er will. Aber er weiß, wie er seine Kinder am besten erziehen kann. Aber Gott ist es nicht egal. Es ist bei ihm bei weitem nicht egal. Und wir wissen vielleicht manchmal gar nicht, wie viel Schmerzen wir Gott schon verursacht haben, als wir unser Leben nicht auf ihn ausgerichtet haben. Wo wir ihn nicht an die erste Stelle unseres Herzens gesetzt haben. Und uns auch nicht auf seine Gemeinde ausgerichtet haben. Und so ruft der Prophet hier auf, der im Auftrag des Herrn vor dem Verantwortlichen des Volkes steht. Vers 7. So spricht der Herr der Herrscharen, Vers 8, achtet genau auf eure Wege. Ja, und wie hieß denn damals der Weg? Auf was sollte denn das Volk achten? Wir lesen dann in Vers 8 im zweiten Teil. Das ist der Weg. Geht auf den Berg und holet Holz und bauet das Haus. Das wird mir gefallen und mir zur Ehre gereichen, spricht der Herr. Steine, die waren wahrscheinlich alle vorhanden. Wir wissen auch nicht, inwiefern der Tempel zerfallen war. Aber er wurde ja damals im Jahre 606 vor Christus ausgebrannt von den Babyloniern. Und wahrscheinlich war es jetzt am wichtigsten, eben wieder das Holz zu ersetzen. Und es war ja viel Holz eingebaut in den Tempel Salomos. Besorgt Baumaterial, das ist der Weg. Besorgt Holz. Setzt euch in Bewegung, dass das Werk des Herrn zustande kommt. Richtet eure Wege dahingehend aus, dass Gott und sein Haus, beziehungsweise der Bau seines Hauses, einen festen Platz in eurem Leben hat. Und der Herr sagt, das wird mir gefallen und wird mir zur Ehre gereichen. Das ist der Weg. Ja, es ist immer wieder die Frage, was denn den Herrn wirklich ehrt. Wohl ehrt ihn ein aufrichtiger Wandel auch von uns, wenn wir es aufrichtig mit ihm meinen. In der Ausrichtung zu ihm und zu seinem Haus. Wir können natürlich auch lang mit unseren Lippen bekennen, oh Herr, ich ehre dich, ich lobe dich. Und können ihm viele Lippenbekenntnisse darbringen. Wenn aber unser Wandel nicht passt und wenn unsere Ausrichtung zu ihm und seinem Haus nicht passt, was nützt denn dann alle Lippenbekenntnisse? Es muss doch von Herzen kommen. Und es muss doch wirklich auch im Wandel sichtbar werden. Ein aufrichtiger, sichtbarer Wandel nach seinem Willen. Das ist viel mehr wert als 1000 Lippenbekenntnisse. Achtet genau auf eure Wege, das war der erste Punkt. Als zweites wollen wir uns anschauen, unerfüllte Erwartungen. Zweitens, unerfüllte Erwartungen. Schauen wir in Vers 9 rein. Gott macht dem Volk einen Vorwurf. Und er weiß, dass das Volk große Erwartungen an ihn hat. Er sagt, ihr erwartet viel. In Vers 9. Ihr erwartet viel. Aber es ward wenig daraus. Frage. Hast du auch schon große Erwartungen an Gott gehabt? Vielleicht auch schon Erwartungen im Gebet? Natürlich auch persönlich und in der Gemeinde. Ich hoffe sehr, dass schon jeder große Erwartungen an Gott hatte, aber auch heute noch hat. Es wäre schön, wenn jeder sagen könnte, ja, ich habe große Erwartungen an den Herrn. Und es ist auch sicherlich wichtig, auch für unser Glaubensleben, von Gott vieles zu erwarten. Und wenn man Erwartungen an den Herrn hat, dann schwimmt da auch der Glaube mit. Es ist Glaube da, wenn wir Erwartungen haben an den Herrn. Und wir brauchen Erwartungen, genauso wie wir Glauben brauchen. Wir sollen von Gott etwas erwarten. Es wäre schlimm, wenn wir nichts mehr erwarten würden von dem Herrn. Aber hast du dich auch schon gewundert, warum sich deine Erwartungen so wenig erfüllt haben? Da hat man wirklich großen Glaubensmut, man hat große Erwartungen. Und man erlebt so wenig, es bewegt sich so wenig. Und man fragt, woran kann das liegen? Einerseits könnte es schon auch sein, dass man den Herrn vielleicht zu wenig bittet. Es kann auch sein, dass man den Herrn sogar bittet, aber dass man nicht mit den richtigen Motiven bittet. Dass man nicht in völligem Einklang mit ihm ist. Jakobus hier, Vers 3b, sagt, ja, ihr bittet, aber ihr bekommt es nicht. Warum nicht? Weil ihr übel bittet, um es mit euren Wohllüsten zu verzehren. Es geht euch gar nicht wirklich um die Sache des Herrn. Es geht euch gar nicht um sein Haus, sondern es geht euch um eure Vorteile. Das wäre ein übles Bitten. Geht um mich nichts an, ob Gott davon etwas hat. Ich will es eben. Und ich wünsche mir das. Und ich mag es so und meine, dass es so richtig ist. Und Gott gibt es nicht, weil es nur unsere Vorstellungen sind von dem, was er geben soll. Und letztendlich rechnen wir uns oftmals heimlich einen Vorteil aus. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr übel bittet, um es mit euren Wohllüsten zu verzehren. Erst in dieser Woche habe ich wieder in einem Buch gelesen, und das heißt Der kniende Christ. Und ich kann das Buch wirklich jedem empfehlen. Das ist einmal auf der Missionskonferenz in Landshut empfohlen worden. Der kniende Christ. Vielleicht müsste ich mal ein paar für die Gemeinde bestellen. Auch da kommt das Thema auf, warum denn Gott manche unserer sogenannten Gebete eigentlich nicht erhört. Und in diesem Buch heißt es, er erhört sie nicht, weil er sie nicht erhören will. Da war ich richtig erschrocken, wo ich das gelesen habe. Gott erhört unsere Gebete manchmal nicht, weil er sie nicht erhören will. Boah, das ist schon ein Hammer. Aber wir sind doch seine Kinder, er hört uns doch alle Zeit. Natürlich können wir das nicht grundlegend sagen, dass Gott unsere Gebete nicht erhören will. Aber das kann schon auch mal sein. Das sehen wir zum Beispiel im Alten Testament, im Buch Jesaja. Da hat sich Gottes Volk gegen Gott aufgelehnt. Und dann hat es fleißig gebetet und hat gebetet und hat gebetet. Hat gemeint, dann würde viel bewegt werden und die Erwartungen des Volkes würden erfüllt werden. Aber in Jesaja 1, Vers 15 heißt es, und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich euch nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum hat Gott nicht gehört? Warum verschloss Gott seine Ohren vor den Gebeten des Volkes? So heißt es weiter in diesem Buch. Die Antwort sehen wir auch in Jesaja 1, Vers 15. Weil die Hände des Volkes voll Blut waren. Also voll verkehrtem Tun. Ihr Wandel war nicht korrekt. Sie haben sich nicht auf Gott ausgerichtet. Sie haben das Gegenteil von dem getan, was Gott wollte. Und so wollte Gott auch ihre Gebete nicht erhören. Die verkehrte Ausrichtung und ein verkehrter Wandel waren schuld an dieser Nichterhörung von Gebeten. Wie gesagt, wir können heute nicht immer darauf schließen, dass Gott unsere Gebete nicht erhören will. Grundlegend will Gott unsere Gebete erhören und er hört dich auch, wenn du zu ihm rufst. Aber wir sollten schon auch immer wieder unsere Motive überprüfen und unseren Wandel. Manchmal kann es aber auch sein, Gott lässt uns einfach auch warten. Er prüft unseren Glauben und er sagt, ja, jetzt ist es tatsächlich noch nicht dran. Es ist vielleicht irgendwann dran, vielleicht in 5 Jahren. Aber deswegen sollte ich dann nicht aufhören, für eine gewisse Sache zu beten. Das ist dann eher eine Sache der Treue und des Glaubens. Aber unser Gebet sollte vielleicht manchmal auch so heißen, wie es der Psalmist in Psalm 139, Vers 23 betet. Dieser Psalmist, der betet, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und da gehört vielleicht manchmal ein bisschen Mut dazu. Herr, prüfe mich. Erforsche mich, erkenne es, du weißt, wie ich es meine, ob ich es irgendwie für mich einen Vorteil herausholen will oder ob ich im Einklang mit dir bin. Und wenn ich im Einklang mit dir bin, dann habe ich die Zusage, dass du dieses Gebet erhören wirst. Weil wir das auch im Neuen Testament so lesen, im Johannesbrief. Also wenn wir große Erwartungen an Gott haben, und das ist gut, dann sollten wir auch bereit sein, ihn, unser Herz und unsere Motive erforschen zu lassen. Bei den Erwartungen der jüdischen Menschen an Gott lag ziemlich viel Enttäuschung. Gott hat ihre Erwartungen nicht erfüllt. Und wir lesen hier nochmals in Vers 9, ihr erwartet viel, aber es ward wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Wenn ihr schon mal einen kleinen Erfolg verzeichnet hattet oder wenn ihr schon mal eine kleine Frucht gesehen habt, so blies ich es weg. Warum das? Kommt die Frage auf hier in Vers 9 am Schluss. Ja, würde mancher sagen, warum lässt du das zu, o Herr? Du hast jetzt etwas gegeben und schon ist es wieder weg. Doch Gott sagt, es hat seine berechtigten Gründe. So spricht der Herr der Heerscharen, um meines Hauses willen, das Wüste liegt. Darum geht es, während jeder von euch seinem Hause zuläuft. Das ist das Problem. Darum ward wenig aus euren Erwartungen. Und darum blies ich es wieder weg, als ihr schon etwas heimgebracht hattet. Es geht um mein Haus, das Wüste liegt. Die Erwartungen des Volkes Gottes wurden also enttäuscht, weil sie sich nicht um das Haus Gottes gekümmert hatten. Jeder ist nur seinem eigenen Haus zugelaufen. Und darum hat auch Gott, der Herr, wie wir hier weiterlesen, dann auch in den Abvers 11 den Tau zurückgehalten und die Erde ihren Ertrag. Und er hat die Dürre gerufen ins Land, über die Berge, über das Korn, über den Most, über das Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt. Auch über Menschen und Vieh, ja und sogar über alle Arbeit der Hände hat der Herr eine Dürre gebracht. An solchen Aussagen sehen wir wiederum, was der Herr alles tun kann. Der Herr hat Macht über alles. Er hat alle Macht und wir glauben ja schließlich auch an den allmächtigen Gott. Übrigens ist es gerade auch hier im Buch Haggai sehr auffällig, dass sich Gott hier in diesem kurzen Buch 13 Mal, ich habe mal extra nachgeschaut, 13 Mal als der Herr der Heerscharen vorstellt. 13 Mal benennt Gott der Herr sich selbst als der Herr der Heerscharen. Herr der Heerscharen heißt auf Hebräisch Zebaot, der Herr Zebaot. Er ist der Herr Zebaot, der Herr der Heerscharen. Und das heißt, er ist der Herr auch seiner himmlischen Heerscharen und kann mit seinen Heerscharen alles in Bewegung setzen. Und wir dürfen fest davon überzeugt sein, dass er heute noch seine Heerscharen auch für dich und für mich, ja auch für seine Gemeinde in Bewegung setzt. Er hat alle Macht. Und wenn er befiehlt, dann geschieht es. Er kann auch der Natur gebieten, wie wir es neulich bei der Sturmstillung gesehen haben, als der Jesus auf dem See Genezareth war, im Sturm auf dem Boot mit seinen Jüngern, und er sagt zum Wind: Schweig! Er ruft es aus und es geschieht. Die Natur ist in seiner Gewalt, ihm entgleist nichts. Er kann die Erde fruchtbar machen, er kann sie verschließen. Er kann Dürre hervorrufen oder er kann Frucht hervorrufen. Ist für ihn alles kein Problem. Er kann auch das Werk unserer Hände segnen oder er kann das Werk unserer Hände eben nicht segnen. Und so liegt es auch völlig an Gott, ob dein persönliches Werk gelingen kann oder ob er es segnen kann oder nicht. Doch es ist auch auf der anderen Seite unsere Verantwortung, uns eben auf Gott auszurichten und uns von ihm abhängig zu machen und an ihn zu glauben und seine Sache zur ersten Sache unseres Lebens zu machen. Können wir von Gott zu jedem guten Werke ausgerüstet werden? Kannst du von Gott bereit gemacht werden für jedes gute Werk, das er dir zeigt? Oh, wir dürfen es glauben. Aber die Grundlage fängt an in der Schrift. Ein bekannter Vers ist in 2. Timotheus 3, Vers 16. Ich bin wieder ganz neu bewusst geworden, auch in dieser Woche. 2. Timotheus 3, Vers 16. Viele haben ihn schon auswendig gelernt. Wer es noch nicht getan hat, das würde sich mal lohnen, diesen Vers auswendig zu lernen. Schöne Parallele, Johannes 3, Vers 16, den kennen die meisten. Dann merkt ihr einfach mal 2. Timotheus 3, Vers 16. Jede Schrift ist von Gottes Geist, heißt es nach der alten Übersetzung, eingegeben. Neue sagt, von Gott eingegeben. Und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, also in Gottes Gerechtigkeit. Und jetzt heißt es in Vers 17, damit der Mensch Gottes vollkommen sei. Denn dahin möchte dich die Schrift bringen. Zu jedem guten Werke ausgerüstet. Das heißt, zu jedem guten Werke, das Gott dir zeigen möchte, sollst du durch die Schrift zugerüstet, ja ausgerüstet werden. Damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke ausgerüstet. Das ist eine wunderbare Sache, wenn wir durch die Schrift dahin erzogen werden, dahin angeleitet werden, dahin auch verändert werden. Das hat ja auch mit Herzensveränderung und Charakterveränderung zu tun, damit Gott vielleicht noch mehr mit dir und mit mir tun kann. So möchte uns Gottes Geist durch Gottes Wort überführen, verändern, zurechtweisen und erziehen, damit wir letztendlich zu jedem Werk, das Gott auf uns zukommen lässt, ausgerüstet sein können. Wie schade ist es da, wenn wir uns nicht eingehend mit Gottes Wort beschäftigen, uns nicht von Gott und seinem Wort verändern und zurüsten lassen. Wie schade ist es, wenn wir so viele andere Dinge in unserem Herzen tragen, aber nicht Gottes Wort. Und das ist eben der Schatz und auch der Wert des Auswendiglernens. Es ist vielleicht manches Mal sehr mühsam, auch Gottes Wort auswendig zu lernen, gerade wenn man viel im Alltag zu tun hat und mit vielem anderen auch beschäftigt sein muss. Aber es ist auch ein großer Gewinn, wenn man Gottes Wort verinnerlicht. Es verändert einen. Es arbeitet an einem. Denn da ist der Heilige Geist am Werk. Das ist der Wert und der Schatz des Auswendiglernens. Denn die Schrift kann uns verändern, weil der Heilige Geist die Schrift gebraucht. Und die Schrift kann auch dich und mich weise machen, wie es dann in 2. Timotheus 3, Vers 15 im Vorspann heißt, wo Paulus zu Timotheus hier sagt, weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche dich weise machen können zum Heil durch den Glauben an Jesus Christus. Also in der Schrift liegt Veränderung. Die Schrift kann dich weise machen. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns mit der Schrift befassen. Und so schnell kommt man davon weg und so schnell scheint es für uns so wertlos zu sein, fast so wertlos wie damals bei den jüdischen Menschen der Tempelaufbau. Ach, Bibel und Schrift ist nicht so wichtig. Ich schaffe das schon irgendwie selber und ich kümmere mich um mein eigenes und Gott kann mir auch so dabei helfen. Natürlich kann das Gott. Aber Er arbeitet nun mal vorwiegend durch die Schrift und durch seinen Geist. Erstens, achte genau auf eure Wege. Zweitens, unerfüllte Erwartungen. Und ich komme noch zu einem dritten und letzten Punkt, und der heißt die Reaktion des Volkes. Die Reaktion des Volkes. Frage: Wie hast du schon reagiert, als deine Erwartungen an Gott nicht erfüllt wurden? Als Gott deine Erwartungen nicht erfüllt hat? Ja, dann sage ich, wenn das so ist, ich bringe da vollen Glauben, ich bringe vollen Einsatz und habe große Erwartungen und Gott erfüllt sie nicht, ja, da brauche ich nichts mehr tun für Gott, oder? Kann ich mich abwenden von Gott? Vielleicht sogar beleidigt sein mit Gott? Trotzig sein mit Gott? Hattest du schon so reagiert, wenn deine Erwartungen nicht erfüllt wurden? Vielleicht auch etwas anderes? Oder hast du schon resigniert und dann gesagt, ja, ich habe mich bemüht, aber scheinbar macht es eh keinen Sinn, wenn Gott meine Erwartungen nicht erfüllt. Brauche ich mich auch nicht weiter bemühen. Oder hattest du deinen Herrn und Gott schon nach den wahren Gründen gefragt? Hast du Gott wirklich schon gründlich danach gefragt und befragt, woran liegt es denn, dass meine Erwartungen nicht erfüllt werden? Herr, zeig es mir bitte. Und wenn es mir schon vielleicht auch wehtut oder auch gegen mich selber geht, zeig es mir, dass ich erkenne, woran es liegt. Natürlich ist das immer der Idealfall, wenn man dann vielleicht auch infolge solch eines Gebetes im Wort forscht, die Schrift liest und Gott zeigt einem einen Vers auf, der vielleicht jetzt voll einhaut und einem den Zustand aufzeigt, ja, daran liegt es. Du hast dich so und so verhalten und das konnte ich nicht segnen. Da konnte ich nichts tun in dieser Situation. Gott spricht oft durch sein Wort, er spricht aber auch durch Situationen. Er kann uns es auch in unserem Gewissen aufzeigen oder auf andere Weise. Das ist natürlich der Idealfall, wenn wir tatsächlich die Gründe erkennen und erfahren, woran es liegt, dass Gott unsere Erwartungen nicht erfüllen konnte. Oder auch unsere Gebetsmotive überprüfen. Jedenfalls hier im Buche Haggai, wenn wir wieder auf Haggai zurückkommen, da sehen wir, dass der Idealfall eingetreten ist. Gott hatte seinem Volk ganz klar den Grund aufgezeigt. Wobei 16 Jahre sind auch lang, wenn man da wenig Segen erlebt. Also das ist schon also nicht schön. Aber dann hat Gott zu seinem Volk gesprochen, nämlich durch seinen Boten, den Propheten Haggai. Und er hat den Grund dieser unerfüllten Erwartungen genannt. Und er hat es ganz klar gesagt, es ist um meines Hauses willen. Es ist um meines Hauses willen, dass Wüste liegt. Vielleicht hatten sich die jüdischen Menschen schon lange gefragt, wir wissen nicht, was hier los ist. Seit wir hier in Jerusalem sind, geht es einfach nicht richtig vorwärts und wir erleben nicht so richtig den Segen Gottes. Doch als Haggai die Sache mit Gottes Haus mitteilte, da hatten die Führer auf Haggai geschaut oder vielmehr noch auf Haggai gehört. Ja, wir können davon ausgehen, dass sie hellhörig geworden sind. Oh, das hat richtig geklungen in den Ohren. Was sagt uns Haggai da? Was? Unsere Erwartungen werden nicht erfüllt wegen Gottes Haus? Andere hätten vielleicht gesagt, oh Haggai, du erzählst uns da viel, wir haben viel mehr Erfahrung mit Gott. Und wir haben uns schließlich schon auch um Gott bemüht, wir glauben auch an Gott. Aber dass das jetzt wegen seinem Haus ist, dass wir hier keinen Segen erfahren, das glauben wir dir nicht. Das hast du dir selber eingebildet. Und es ist aber ganz interessant, dass hier eine andere Reaktion da war. Eine ganz interessante Reaktion, als Haggai das gesagt hat. Lesen wir hier in Vers 12. Da horchten Zerubabel, der Sohn Sealtiels, und Joshua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester, und alles übrige Volk auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Also das war mal das Allerwichtigste, dass der Statthalter, das war damals dieser Zerubabel, der hat aufgehorcht. Hey, was sagt uns hier der Haggai? Und dann auch der hohe Priester, der hat das Wort des Propheten nicht verworfen. Und sie haben gewusst, dieser Mann, der wurde von Gott zu uns gesendet. Haggai ist ein Bote Gottes. Und sie hörten durch ihn auf die Stimme des Herrn. Und ganz interessant, dass es auch hier heißt, und alles übrige Volk. Sie hörten auf Haggai, weil sie wussten, er redet im Auftrag des Herrn. Und wie wunderbar ist es dann auch hier im Zusammenhang zu lesen in Vers 12. Und das Volk, ja am Schluss steht es, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Das ist so ein Beisatz. Aber das ist auch so wichtig, das auch hier zu lesen. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Und liebe Freunde und Geschwister, da wo eine gesunde Gottesfurcht vorhanden ist, da ist man um den Willen Gottes bemüht. Da hört man auf Gott. Da möchte man auf Gottes Willen eingehen. Und man fürchtet sich eigentlich auch vor den Konsequenzen. Wenn ich das nicht tue, was Gott sagt, was könnte denn Gott in meinem Leben anrichten? Oder wie könnte es mir dann gehen? Oder wie könnte es uns dann gehen? Und deswegen ist es so gut, eine gesunde Gottesfurcht zu haben, weil man dann sich viel eher auf Gottes Willen ausrichtet. Weil man den Herrn fürchtet. Und in Sprüche 1, Vers 7 steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Furcht des Herrn ist gesund. Und Furcht des Herrn ist der Anfang aller Erkenntnis. Und dann heißt es in Sprüche 1, Vers 7 weiter, es sind nur Toren. Ja, wir würden sagen heute, es ist Dummheit oder es ist Narrheit, die Weisheit und die Zucht Gottes zu verachten. Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Und hier ist die Weisheit und die Zucht des Herrn gemeint. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Vielleicht habt ihr die Sprüche auch schon gelesen. Und Sprüche, das Buch der Sprüche spricht viel von der Furcht des Herrn, aber auch von der Weisheit des Herrn. Als ich die Sprüche zum ersten Mal gelesen habe, die Sprüche Salomos, da habe ich schon darüber gestaunt. Und ich habe direkt davor gezittert, vor der Furcht des Herrn, ja, weil, dass wir den Herrn fürchten sollen. Es hat so mein Herz getroffen, dass ich so bereitwillig wurde, auch Gottes Willen zu tun. Und man kann es in dieser Weise immer wieder nur sagen, lasst es uns eine beständige Sorge sein, dass wir in der Furcht des Herrn bleiben. Man kommt nämlich auch im Laufe der Jahre sehr schnell weg. Man fürchtet den Herrn vielleicht nicht mehr so, wie es sich gebührt. Natürlich sagt auch Johannes, die Liebe treibt die Furcht aus. Die Liebe ist das Vollkommene. Aber eine gesunde Furcht ist immer noch gesund. Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und lieben. Und wenn wir den Herrn fürchten, dann werden wir seine Weisheit und seine Erkenntnis nicht verachten. So ist es eigentlich auch ganz automatisch, dass der Herr auch dort geehrt wird, wo man ihn entsprechend fürchtet. Und wie gesagt, wir sprechen hier von einer gesunden Gottesfurcht. Du musst nicht ständig zittern vor dem Herrn. Aber er muss für dich schon eine Autorität sein, eine Respektsperson. Und nicht irgendein Kumpel, den man auf seine Ebene herabzieht. Gott gebührt alle Ehre und er hat alle Macht und ihm gebührt alle Autorität. Wir müssen eine gesunde Ehrfurcht vor dem Herrn haben. Und was geschah nun infolge dieser Ehrfurcht Gottes? Das Volk fürchtete sich des Herrn. Was geschah nun infolge auch dieses Annehmens und Hörens des Wortes Gottes? Es geschah das Wunderbare, dass Gott jetzt sein Werk mit seinem Volk fortführen konnte. Und da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrage des Herrn zum Volk in Vers 13, ich bin mit euch, spricht der Herr. Ich bin da, ich gehe mit euch diesen Weg. Ich helfe euch. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Was für eine gewaltige Zusage. Was für eine mutmachende Zusage. Sicherlich war das Volk immer noch etwas verzagt. Jetzt wieder in den Tempelbau zu gehen und dann wieder diese ganze Geschichte mit den Feinden zu erleben, die ganzen Einschüchterungen und die ganzen Feindseligkeiten, einen Tempel das Haus des Herrn aufzubauen. Ja, sicherlich war da noch viel innere Not da. Aber dieser Zuspruch, der kann mächtige Dinge in Bewegung setzen, wenn der Herr sagt, ich bin mit euch. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Ist das nicht auch bei dir und bei mir manches Mal so, dass wir solch einen Zuspruch benötigen und ganz genau wissen, der Herr ist dabei und der Herr wird es vollbringen, wenn ich mich von ihm gebrauchen lasse? Oftmals ist ja ein Zuspruch von Menschen schon gut. Auch wir als Glaubensgeschwister, es ist gut, wenn wir uns gegenseitig manchmal Mut machen, wenn wir uns wieder einen Zuspruch geben. Hey, komm, geh weiter, ich möchte dir helfen und ich bin da für dich und wir tragen einander. Das ist gut. Doch wie viel mehr ist es ermutigender, wenn wir noch solch einen Zuspruch von Gott bekommen. Wenn du ganz genau weißt, Gott hat mir diese Zusage gegeben, ich bin mit dir. Ich gehe mit dir diesen Weg. Ich helfe dir. Und wenn er diese Zusage gibt, ich bin mit dir oder ich bin mit euch, so können wir gewiss sein, dass uns nichts zu Schaden kommt, als was er letztendlich zulässt. Und wir haben solche Aussagen auch im Neuen Testament. Wo würdet ihr diese Zusage an erster Stelle suchen? Ich bin fest davon überzeugt, im Missionsbefehl, Matthäus 28. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Man kann es auch noch konkreter sagen. Ich bin mit dir alle Tage deines Lebens, beziehungsweise bis ans Ende der Weltzeit, bis dass er kommt und uns zu sich holt. Doch leider wird diese Aussage aus Matthäus 28 manchmal ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Denn der Jesus gibt uns diese Zusage mit der Ausführung seines Befehls, mit der Ausführung des Missionsbefehls. Das steht im direkten Zusammenhang. Ich bin mit dir, wenn du mein Werk tust. Kann man anders sagen. Ich bin mit dir, du darfst dir sicher sein. Der Herr ist mit dir, wenn du sein Werk tust. Wer natürlich Böses tut oder in der Finsternis wandelt, wie wir es in der Leitung aus 1. Petrus 3 gehört haben, der sollte nicht so sehr mit dem Herrn rechnen. Der Herr mag vielleicht auch noch hier oder da dabei sein, aber der sollte nicht so sehr damit rechnen, dass der Herr ständig mit ihm ist. Wer aber den Herrn fürchtet und sich auf den Herrn und sein Wort ausrichtet und seinen Willen tun möchte, trotz vielleicht auch manchem Versagen, der darf sich schon gewiss sein. Der Herr ist mit dabei. Der Herr ist mit mir. Denn ohne ihn können wir eh nichts tun. Ohne ihn können wir seinen Auftrag nicht erfüllen. Ohne ihn können wir weder in der Nachfolge oder in der Jüngerschaft oder in Gemeinde und Mission oder vieles andere gar nicht tun. Wir brauchen den Herrn und er möchte auch mit uns sein. Er möchte mit dir sein. Darum lasst ihr heute auch mit diesem Text wieder neue Mut machen. Gerade hier aus dem Buche Haggai. Und nimm auch diese Zusage für dich in Anspruch. Der Herr ist mit dir, wenn du bereit bist, sein Werk zu tun. Und das sagt genau derjenige, der circa 500 Jahre später selbst in diese Welt hereingekommen ist. Als Gott Mensch wurde, da hat er sich mit einem Namen bekannt gemacht, und zwar mit dem Namen Emmanuel. Und was heißt Emmanuel? Emmanuel heißt Gott mit uns. Indem, dass Jesus Christus in diese Welt hereingekommen ist, indem, dass er Fleisch und Blut angenommen hat und uns Menschen ähnlich geworden ist, indem, dass er auch seine vollkommene Liebe am Kreuz zu uns bewiesen hat, sein Leben am Kreuz für dich und für mich gelassen hat, sein sündloses Blut für dich und für mich vergossen hat, damit wir Erlösung erfahren dürfen und jetzt mit ihm leben dürfen. Darin wurde es offenbar, dass Gott mit dir ist. Einen größeren Beweis kann Gott nicht erbringen, dass Gott mit dir ist, als dass er sein Leben für dich und für mich gelassen hat. Und heute ist er ja durch den Heiligen Geist in deinem Herzen, bei jedem, der an ihn glaubt. Und der Heilige Geist ist eigentlich beständig da. Natürlich sind wir für die Fülle des Geistes auch mitverantwortlich, Aber der Heilige Geist möchte in dir wirksam sein. Er ist dein Tröster, er ist dein Beistand, er ist dein Rat. Und noch vieles mehr. Und er ist derjenige, der bei uns bleiben wird bis in Ewigkeit. Das ist wunderbar. Was haben wir für einen großen Gott? Und weil er durch seinen Geist in unserem Herzen wohnt, darum können wir heute sein Haus bauen und ihm dienen. Und liebe Freunde, Geschwister, das macht uns froh. Da müssen nicht wir uns nur ablagen oder nur wir irgendwie vorwärts gehen oder Aktivismus betreiben, sondern wir dürfen es durch Gott tun. Wir dürfen es durch seine Kraft tun. Wir dürfen es durch seine Anleitung tun. Wir dürfen es durch seine Gegenwart tun. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und so lasst dich auch heute einfach dazu ermutigen, auf den rechten Weg zu achten. Vielleicht da wieder dich zu korrigieren, wo es nötig ist. Von Gott zwar viel erwarten, aber auch darauf ausgerichtet zu sein, sein Werk zu tun und sein Haus mitzuerbauen. Und abschließend lesen wir noch Vers 14 und 15. Und dann komme ich auch gleich zum Schluss. Hier lesen wir, was Gott weitergetan hat. Der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Sealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Josuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters. Auch den Geist des ganzen übrigen Volkes, dass sie kamen und ihre Arbeit am Hause des Herrn, der Heerscharen ihres Gottes, in Angriff nahmen. Am 24. Tage des 6. Monats im 2. Jahre des Königs Darius. Wenn die Herzen auf Gott hören und wenn sie auf seine Sache ausgerichtet sind, dann ist es nicht mehr weit von einer Erweckung. Wir haben schon manches Mal auch für Erweckung gebetet. Der Herr kann Erweckung schenken. Aber zuerst bei den Seinen. Erweckung der Herzen. Und da brauchen wir kein Faltblatt oder jemanden, der auf der Straße steht und uns ein Blatt entgegenhält. Erwachet, erwachet. Ihr wisst, dass es auch solche Leute gibt. Ich spreche hier von den Zeugen Jehovas. Nein, die Erweckung, die fängt woanders an. Nicht in einem Zettel, wo drauf steht, erwachet. Sondern es fängt im Herzen an, mit Gott, durch den Heiligen Geist. Und Gott kann jederzeit Männer und Frauen für seine Sache erwecken. Er kann auch uns heute noch für seine Sache erwecken. Er kann uns wach machen, er kann uns brennend machen für ihn und für seine Sache. Und so, dass hier die jüdischen Menschen kamen und ihre Arbeit im Hause des Herrn der Heerscharen ihres Gottes in Angriff nahmen. Und ganz genauso kann er auch uns erwecken, seine Sache weiter zu betreiben oder vielleicht wieder ganz neu in Angriff zu nehmen oder Dinge aufzunehmen, die wir vielleicht bisher noch nicht getan haben. Möge er, unser Herr, uns wieder neu erwecken und mögen auch wir sein Werk nicht links liegen lassen, sondern vielleicht wieder oder auch wieder ganz neu in Angriff nehmen. Und wir wollen es auch mit seiner Zusage tun. Und das wäre auch die Botschaft dieser Predigt. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Amen. Beten wir. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir für die Einblicke in dein Wort. Wir danken dir auch für den Propheten, den du zu deinem Volk gesendet hast. Der Prophet des Herrn, der Bote des Herrn, der im Auftrage des Herrn gesprochen hat. Wir danken dir für Haggai, auch für einen Mann, von dem wir viel lernen können, aber auch von der Botschaft, die er dem Volk gebracht hat. Und so möchten wir immer wieder auch uns überprüfen und auf unseren Wandel achten, unsere Wege vor dir erkennen, uns von dir durchforschen lassen. Und oft ist es für uns sehr, sehr unangenehm, wenn wir Dinge verändern sollen. Aber du bist immer bereit, uns dabei zu helfen. Und so möchten wir dir danken, Herr, dass du uns zu dir hin verändern möchtest, durch deinen Geist, dass du an uns arbeitest und dass wir wieder neu, Herr, uns für dich und für deine Sache öffnen und du uns mit dir selbst erfüllen kannst. Wir möchten dir danken, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns wieder neu erwecken und zurüsten möchtest, Herr, um ja, dir zu leben und auch für deine Sache dienlich zu sein. Wir möchten dir danken, Herr, dass du uns selber beistehst durch deinen Geist. Und wir möchten dir danken, dass du dein Haus auch an diesem Ort weiter bauen möchtest, auch trotz allen Widerständen, die immer wieder da sind. Hilf uns, dass auch wir, Herr, beständig mit deiner Gegenwart rechnen und auch erkennen dürfen, Herr, wie du an uns und auch in diesem Haus, ja, deiner Gemeinde hier vor Ort arbeitest. Danke, dass du uns dazu gebrauchst. Wir danken dir in dem Namen Jesu. Amen.